Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen? Thomas Hoffmann Immobilien. Seit 20 Jahren vermarkten wir Häuser, Wohnungen und Grundstücke im Großraum Göttingen, Northeim und Duderstadt. Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. Thomas Hoffmann Immobilien Göttingen, der Makler, der Ihnen die Hand reicht.
Das zweite TV-Duell im amerikanischen Wahlkampf war ein ganz besonderes, denn es war quasi gar kein richtiges Duell, sondern jeder der beiden Spitzenkandidaten hat sein eigenes Duell für sich gemacht. Wie kam es denn dazu?
Am 15. Oktober sollte die zweite Debatte zwischen Donald Trump und Joe Biden stattfinden. Trumps Covid-Erkrankung direkt nach der ersten Debatte ist dazwischen gekommen. Die Behandlung war anscheinend ein Erfolg. Trump ist wieder im Wahlkampfmodus. Er hat sich sogar für die zweite Debatte bereit erklärt, obwohl viele Ärzte halten das für zu früh. Um eine weitere Ansteckungsgefahr von Trump zu vermeiden, hat The Commission on Presidential Debate, so die offiziell zuständige Kommission für eine virtuelle Debatte, umentschieden. Trump aber hat sich verweigert, gegen seine Gegner in so ein Format zu festigen. Das Resultat? Biden hat sich für einen Town Hall mit ABC News Anchor George Stephanopoulos verpflichtet. Donald Trump hat was Ähnliches gebucht mit Savannah Guthrie und NBC in Miami, mit Begleitung sogar von CNN und Fox News. Schon das Timing war ein Skandal. Auch Mitglieder des MSNBC-Teams haben protestiert, dass die überlappenden Sendezeiten für Biden unfair waren, weil er zuerst dabei war, eine Alternative zur Debatte auszusuchen. Trump würde die Show stehlen, so dachten sie. Das ist aber nicht passiert. Die Einschaltquoten waren Biden deutlich zum Vorteil. Angeblich hat eine Mehrheit der Zuschauer langsam satt mit Trump TV.
Und welche Bedeutung hatte dieses Modell des Präsidentschaftsduells, also auch was die Quoten angeht und welche Zielgruppen man erreicht hat?
Das Modell und die Quoten haben eine sehr wichtige Bedeutung, eigentlich in zweierlei Hinsicht. Erstens sind die Zuschauerquoten für Trump sehr bedeutend. Seit seinem Erfolg mit der Reality-TV-Programm The Apprentice hat er Aufmerksamkeit als einen sehr wichtigen Maßstab des Erfolgs betrachtet. Eigentlich war Aufmerksamkeit immer die bedeutende Maßstab für ihn, zum Beispiel als er in den 80er Jahren mit der Boulevardpresse kokettiert hat. Der andere Maßstab ist natürlich Geld. Dass er weniger Zuschauer als Biden hat und auch weniger Spenden von Unterstützer, muss ihm sehr nahe treffen. Auch in seinen Gedankenflussmonologen beim Wahlauftritten hat man bemerkt, dass er sich mit der Möglichkeit einer Niederlage abrechnet, obwohl er das nicht beim Town Hall zugäbe. Die allgemeine Bedeutung, das heißt die Bedeutung mehr als für Trump persönlich, ist auch sehr wichtig. Die zwei verschiedenen Town Halls, Interviews, wo teilweise das Studiopublikum die Fragen stellt, sind ein Sinnbild für eine gespaltene Gesellschaft. Die amerikanische Gesellschaft ist polarisierter als je. Es gab immer große Kluften natürlich und Unterschiede in den USA, aber jetzt korrelieren sie sich mit den Schützengräben der politischen Parteien. Früher war das nicht der Fall. Es gab konservative Demokraten und liberale Republikaner. Aber jetzt gibt es Republikaner, die ihren Tochtern enteignen würden, weil sie sich in Demokraten verlieben. Und natürlich umgekehrt. Wähler der anderen Partei haben nicht nur eine andere Meinung, die sind Mitglieder einer anderen Glaubensgemeinschaft.
Inwiefern steht diese Entwicklung auch allgemein sinnbildlich für die amerikanische Gesellschaft?
Die parallelen Interviews sind ein Sinnbild für eine tief gespaltene Gesellschaft. Diese Wahl wird die Spaltungen nicht überbrücken, egal wie es ausgeht. Es gibt schon Gerüchte, dass Trump will seine eigene Medienplattform begründen, falls er den Wahlkampf und danach auch den Kampf um die Wahl nicht gewinnt. Manche sagen, das war sein ursprünglicher Plan in 2016. Er hat nie geglaubt damals, dass er gewinnen wird. Der Plan war, den Wahlkampf für kostenlose Werbung für Trumps Mark auszunutzen. Durch Reality-TV, Wrestling und Miss Universe hat er eine Zuschauergruppe kultiviert, die problemlos zu einer politischen Klientel ummünzen lässt. Der Plan macht wirtschaftlichen Sinn in Maßstab der Zuschauerquoten in Geld, weil diese Konsumentengruppe existiert einfach.
Das Ganze wird ja auch noch so ein bisschen forciert durch Social Media oder generell die Medienkanäle, in dem sich jedes der beiden Lager aufgehoben fühlt. Wie würden Sie das einordnen?
Dieser Spaltungstrend hat eine sehr lange Geschichte, aber die Entwicklungen in Cable News, Social Media und Mikrowerbung haben deutlich dazu beigetragen, die amerikanische Gesellschaft weiter zu spalten. Wie soll man seine Partygegner als Mitbürger betrachten, wenn sie eine andere digitale Welt bewohnen? Man kann die Frage auch so formulieren. Wie werden die Gegner in eigener Medienwelt dargestellt? Hier sind die zwei verschiedenen Interviews nochmal sinnbildlich. Biden hat sehr ruhig und nüchtern seine konkreten politischen Vorschläge diskutiert. Die Fragen und Antworten waren beruhigend, weil sie so normal, fast langweilig waren. Trump hat sich mit der Moderatorin nochmal angelegt. Er hat gezeigt, dass er nicht nur Biden unterbricht, sondern alle, die andere politische Meinung äußern. Während Trumps Town Hall war eine Antwort sehr auffällig, weil es keine Antwort war. Nach direkter Anfrage hat er sich verweigert, sich von QAnon zu distanzieren. Die Moderatorin hat ihm klar und deutlich gesagt, dass QAnon eine rechte Verschwörungstheorie ist. Den Anhängern glauben, dass Pädophile, Satanisten und Bürokraten der sogenannten Deep State versuchen, die Welt zu erobern. Trump weiß, dass diese Verschwörungstheoretiker seine Unterstützer sind. Er hat die als Konsumenten sogar kultiviert, zum Beispiel durch seine wirre Geschichte, Obama sei Ausländer und deswegen darf nicht Präsident sein. Die QAnon-Anhänger glauben, Trump sei auserwählt, die Bösewichte und Fremdkörper wie Obama auszurotten. Was hat er zur Frage gesagt? Erstens, er weiß nicht genug von QAnon, sie zu beurteilen. Zweitens, sie sind gegen Kindermissbrauch und er auch. Als die Moderatorin ihren Zweifel geäußert hat, hat er sie vorgeworfen, genau wie die Demokraten gegen ihn zu sein. Statt eine Verschwörungstheorie zu dementieren, hat er eine bedient.
Die Ausgangslage vor dem Wahlkampf ist also relativ klar abgesteckt, welcher der beiden Kandidaten für was steht und auch welche Wähler hinter ihm stehen. Aber was glauben Sie denn, egal wer Präsident wird, wird er es denn schaffen, dann diesen Riss oder diese Spaltung wieder ein bisschen zusammenzuführen?
Diese Spaltung zu überbrücken, wird die Aufgabe der nächste Präsident sein? Oder ich soll eigentlich klar und deutlich sagen, dass Biden, falls er gewinnt, muss das versuchen, weil ich glaube, Trump werde diese Schützengräbe, diese Spaltungen wieder bedienen. Falls Biden gewinnt, muss er irgendwie versuchen, eine gemeinsame Narrative zu erzählen, wo die Leute in diese verschiedenen Konsumentengruppen, in verschiedenen Medienwelten sich wieder zusammenfinden. Ich glaube, das wird sehr schwierig sein, weil es geht nicht nur um eine Geschichte, auch um diese, was man so Echo Chambers oder verschiedene Medienwelten betrachtet. Die Social Media Landschaft, die Cable News Landschaft macht das möglich, ermöglicht das, dass es ganz verschiedene Welten gibt, wo die Leute gar nicht mehr miteinander reden. Ich glaube, wie gesagt, das hat mehr als mit einer Geschichte zu tun, sondern man muss diese neue Medienwelt regulieren. Man muss neue Regeln schaffen, sodass es gibt einen gemeinsamen öffentlichen Raum.